den Entschluss gefasst, an Ephesus vorbeizusegeln. Es bleibt offen, aber ich finde es einen hilfreichen Hinweis, sich ab und an auch extra Zeit zu nehmen, alleine mit Gott. Der Reisebericht, der dann folgt, nennt uns viele kleine Stationen, die sie anfahren, wahrscheinlich wegen der Gefährlichkeit in der Küstennähe, die Seefahrt dort hatte. Paulus segelt an Ephesus vorbei, er besucht seine Wirkungsstätte, in der er ja viele Jahre tätig war, nicht. Lukas gibt uns die Erklärung, dass Paulus sich unter Zeitdruck befand. Er wollte zu Pfingsten in Jerusalem sein, vielleicht um die Spendengabe dort zu überbringen. In Milet macht er Station und sendet nach den Ältesten von Ephesus, um sich von ihnen zu verabschieden. Lesen wir weiter die Verse 18 bis 21. Als sie, also die Ältesten aus Ephesus, da waren, sagte er: Ihr wisst, dass ich seit dem Tag, als ich die Provinz Asien betrat, bis heute in aller Bescheidenheit und sogar mit Tränen den Auftrag des Herrn erfüllt habe. Ich habe die Belastungen ertragen, die mir die Anschläge der Juden zugefügt haben. Trotzdem habe ich euch immer die Wahrheit gelehrt, sei es in der Öffentlichkeit oder bei euch zu Hause. Ich habe immer nur eine einzige Botschaft für Juden wie für Griechen gehabt, dass die Menschen sich unbedingt von der Sünde abwenden und zu Gott umkehren müssen und dass sie glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Zunächst schaut Paulus auf seine Arbeit in Ephesus zurück und legt quasi vor den Ältesten einen Rechenschaftsbericht ab. Und in diesem Bericht geht es zunächst um das Verhalten von Paulus, seinen Umgang mit den Menschen, egal ob es Fremde, Freunde oder sogar Gegner waren. Paulus legte großen Wert auf sein Verhalten. In seinen Briefen weist er immer wieder darauf hin und sagt sogar: Nehmt mich als Vorbild. Paulus scheute sich nicht, das eigensüchtige und diesseits orientierte Gehabe seiner Gegner bloßzustellen und im Gespräch mit den Gemeinden deren frommes Gehabe als bloße Fassade zu entlarven. Und hier zeigt sich die echte Liebe, die Paulus zu den Gemeinden hatte. Und ich denke, auch wir müssen uns fragen lassen: Setzen wir eine Maske auf, wenn wir in den Gottesdienst kommen? Sprechen wir nur von dem, was uns gelingt, oder auch von unseren Fehlern und Schwächen, von den Versuchungen, dem gelungenen oder misslungenen Umgang mit ihnen? Ich habe mich gefragt, würden wir uns anders verhalten, wenn uns jemand auf Schritt und Tritt folgen würde? Aber kommen wir im Einzelnen zum Verhalten von Paulus. Mir sind einige Merkmale aufgefallen. Das erste ist: dem Herrn gedient. Und das Dienen, das griechische Wort, spricht vom Sklavendienst, also einem wirklichen Dienst, der vom Gehorsam geprägt ist. Paulus wusste sich von Jesus selbst in den Dienst gestellt. Und auch wir sind in den Dienst gerufen. Nicht in derselben Form wie Paulus, nehme ich mal an. Aber die Aussage von Jesus in Matthäus 28, Vers 18 bis 20 ist eindeutig. Jesus sagt dort: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesen Versen geht. Aber die Aussagen: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, nehmen wir gerne in Anspruch. Aber folgen wir stets auch dem Auftrag, hinzugehen und sie zu Jüngern zu machen, sie zu lehren und zu halten, was Christus uns befohlen hat? Liegt uns unser Nächster wirklich am Herzen? Leiden wir, wenn dieser ewig verloren geht, weil er Christus nicht kennt? Ist uns das eine Last? Sehen wir die Not des anderen? Casting Crowns hat ein Lied, I'm Still Out Here, Ich bin immer noch hier draußen. Und wir werden uns davon jetzt einen Teil anhören, weil es aus der Sicht des Verlorenen schildert und uns vielleicht aufzeigt, was für eine Not dort oft herrscht. Das Lied ist in Englisch, die Übersetzung wird angeschlagen.
I'm still out here. I'm the one with the miracle that never came. On my knees in the waiting room, like a fool in the desert, praying for rain. Preacher promised healing, but here I am staring at a grave. Yeah, that was the last time I ever prayed. But I'm still out here. I may be hiding, but I'm still hoping to be found here. I'm still out here, and I've been waiting for someone to listen past the words my hurt is saying. Tell me I'm worth saving, and that I'm still worth fighting for.
Skeptic with questions that'll shut you down. I gotta have the last word, but I wouldn't mind if you stuck around. You see, my Christians are my fortress, they guard my broken heart. Maybe you've got an answer that can break my walls apart.
'Cause I'm still out here. I may be hiding, but I'm still hoping to be found here. I'm still out here. I've been waiting for someone to listen past the words my hurt is saying. Tell me I'm worth saving, and that I'm still worth fighting for. We're not the villain, we're not the enemy. We're just broken people wandering through the dark. That's all we are. But loving us is gonna cost you. So are you willing to be the light you say you are? I hope you are. We're not the villains, we're not the enemy. We're just broken people wandering through the dark. That's all we are. Loving us is gonna cost you. So are you willing to be the light you say you are? I hope you are. 'Cause I'm still out here. I may be hiding, but I'm still hoping to be found here. I'm still out here, and I've been waiting for someone to listen past the words my hurt is saying. Tell me I'm worth saving, and that I'm still worth fighting for.
Bist du bereit, hinzugehen? Das schließt die Familie, die Nachbarn, die Arbeitskollegen, die Sportkameraden, die Freunde. Das schließt das alles mit ein. Leiden wir darunter, dass diese Menschen ohne Christus auf ewig verloren gehen? Bist du bereit, zu Jüngern zu machen? Also ihnen von Christus und der Notwendigkeit der Annahme seiner angebotenen Vergebung zu erzählen? Bereit zu lehren. Das heißt, ich muss selbst wissen, was Christus denn überhaupt gelehrt hat. Lese ich die Bibel? Denn dort erfahre ich es. Bereit zu halten, was er uns geboten hat. Das schließt Gehorsam auf meiner Seite ein. Ich kann niemanden auffordern, Gottes Gebote zu halten, wenn ich es selbst nicht tue. Diesem Auftrag war Paulus gehorsam. Und das fordert uns heraus, es ihm gleich zu tun, nämlich Christus zu dienen. Das zweite Merkmal, Demut. Demut, geboren aus der Erkenntnis, wie viel ihm selbst von Jesus vergeben wurde. Seine Lehrtätigkeit war geprägt von der Haltung der Dankbarkeit, weil er wusste, dass er selbst erst lernen musste. Dies schließt Selbstachtung mit ein. Wohlverstandene christliche Demut hat nichts mit Kriechertum und Selbstverachtung zu tun. Demut bedeutet vielmehr, dass ich mich selbst richtig einschätzen und einordnen kann und dass ich völlig von Gott abhängig bin. Das dritte Merkmal: eine innige persönliche Beteiligung und Betroffenheit. Im Text heißt es in Vers 19 und dann nochmal in Vers 31, dass Paulus in aller Bescheidenheit und Tag und Nacht mit Tränen seinen Auftrag erfüllt hat, trotz aller Anfeindungen und Versuchungen. Ihm war das Ergehen der Gemeinde und der einzelnen Christen nicht gleichgültig. Im Gegenteil, er kämpfte und bemühte sich um jeden Einzelnen. Wie sieht denn das bei uns aus? Liegt mir das Wohlergehen meiner Geschwister am Herzen? Bete ich für die Anliegen, bete ich für den Einzelnen? Oder sage ich nur, dass ich bete? Viertes Merkmal, Mut. Es heißt im Text, Paulus war nicht feige, sondern er war mutig in der Verkündigung des Evangeliums. Er hat nichts ausgelassen. Auch die Warnungen, die wir in der Schrift finden, nicht. In Vers 20 heißt es in der Neuen Lebensübersetzung: Trotzdem habe ich euch immer die Wahrheit gelehrt, sei es in der Öffentlichkeit oder bei euch zu Hause. Und die Neue Genfer Übersetzung sagt: Ihr wisst auch, dass ich euch nichts von dem verschwiegen habe, was gut und hilfreich für euch ist. Ich habe euch alles verkündet und habe euch alles gelehrt, sowohl öffentlich als auch in den Häusern, in denen ihr zusammenkommt. Die Wahrheit nicht verschwiegen, alles, was gut und hilfreich ist, öffentlich und privat, Juden wie Griechen. Paulus hat keine Gelegenheit ausgelassen, mutig das Wort Gottes zu bezeugen. Wie oft schweigen wir, anstatt die Gelegenheit zu nutzen? In Vers 26 und 27 kommt Paulus darauf nochmal zu sprechen und dort heißt es: Ich kann euch offen sagen, dass ich meine Aufgabe treu erfüllt habe. Niemand kann es mir zur Last legen, wenn er verloren geht. Denn ich habe mich nicht gescheut, euch den Plan, den Gott mit euch verfolgt, zu erklären. In der Neuen Genfer Übersetzung heißt es: den Plan Gottes in seinem ganzen Umfang, also den ganzen Willen Gottes. Das beinhaltet das Gesetz und das Evangelium. Das Gesetz, weil es uns zeigt, dass wir Sünder sind und aus eigener Kraft nicht gerettet werden können. Und das Evangelium, die rettende Botschaft, ist das Angebot des Heils an jeden verlorengehenden Sünder. Gottes Heiligkeit und seine Gnade, diese eine Botschaft hat Paulus verkündigt. Und das ist das letzte Merkmal, das fünfte. Paulus hatte nur diese eine Botschaft. Vers 21 macht das sehr deutlich, dass die Menschen sich unbedingt von der Sünde abwenden und zu Gott umkehren müssen und dass sie glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Und die Neue Genfer Übersetzung macht die Dringlichkeit sehr deutlich. Forderte ich eindringlich auf, zu Gott umzukehren und an Jesus, unseren Herrn, zu glauben. Das war die Botschaft des Paulus. Eine ernsthafte Botschaft, eine dringende Botschaft. Und das muss auch unsere Botschaft sein. Abwenden von der Sünde, umkehren zu Gott, an Jesus Christus glauben, an Jesus Christus, unseren Herrn. Das schließt Nachfolge mit ein. Es ist nicht nur einfach ein Danke für die Vergebung und jetzt lebe ich so weiter wie bisher. Eine billige Gnade, wie Luther es genannt hat. Nein, wir sollen Jesus nachfolgen, seinem Charakter ähnlicher werden, ihm gehorsam sein. Dann erfahren wir, was wir gerade gesungen haben. Du bist genug für mich. Jesus ist genug. Er gibt uns Lebenssinn. Er schenkt uns den Heiligen Geist. Er rüstet uns aus für den Dienst der Verkündigung. Er schenkt uns Frieden und Freude, auch in schwierigen Situationen. Lesen wir weiter in Vers 22 und 23. Nun gehe ich nach Jerusalem, unwiderstehlich gezogen vom Heiligen Geist, ohne genau zu wissen, was mich dort erwartet, obwohl der Heilige Geist mir in jeder Stadt gesagt hat, dass mich Gefangenschaft und Leid erwartet. Paulus nennt uns jetzt den Grund, warum er sich hier von den Ältesten aus Ephesus verabschiedet. Er muss vom Heiligen Geist getrieben, geleitet nach Jerusalem. Nicht nur, um das Pfingstfest dort zu feiern oder seinen Lebensabend zu genießen. Nein, Paulus weiß, dass ihn Leid und Gefangenschaft erwarten. Und doch folgt er dem Drängen des Heiligen Geistes. Wow. Wie würden wir reagieren, wenn wir wüssten, dass uns Leid und Gefangenschaft erwartet? Würden wir uns zügig auf den Weg machen oder lieber die Ankunft hinauszögern? Würden wir mit Gott hadern und flehen, Herr, lass mich doch einen anderen Weg gehen? Mir sind hier die Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden, ein großes Beispiel. Denn obwohl sie wissen, dass, sobald bekannt wird, dass sie Jesus nachfolgen, sich wahrscheinlich ihre Familie abwendet, sie oft ihre Arbeitsstelle verlieren, Spott und Hohn ihnen begegnet, Schläge und Gefängnis auf sie warten können, sie vielleicht sogar fliehen müssen. Und trotzdem, trotz all dieser Konsequenzen, entscheiden sie sich für Christus. Warum? Weil sie wissen, was Christus für sie getan hat. Weil sie wissen, wer Christus ist. Weil sie wissen und erfahren haben, dass Jesus lebt. Christus, der Sohn Gottes, nicht irgendein Heiliger, sondern der Sohn des Lebendigen, des höchsten Gottes. Christus, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag auferstanden ist, jetzt beim himmlischen Vater für uns eintritt. Christus, der Lebendige. Wir glauben nicht an einen toten Gott, sondern an einen Lebendigen. Christus, der uns freispricht von aller Schuld und uns seine Gerechtigkeit schenkt, eine Gerechtigkeit, die vor Gott standhält. Christus, der uns den Weg zum Vater freigemacht hat, sodass wir in die Gegenwart vor den Thron des heiligen, lebendigen Gottes treten können, und zwar ohne Angst. Christus, der treu zu uns steht, der uns den Heiligen Geist gesandt hat, der uns mit allem, was wir brauchen, ausrüstet. Christus, der uns in Versuchungen beisteht und uns aufhilft, wenn wir gefallen sind und uns eine neue Chance gibt. Christus, der den Sieg über den Teufel errungen hat. Christus, der uns liebt, der für uns sorgt, mit dem wir alles besprechen können, was uns erfreut und auch was uns belastet oder gerade was uns belastet. Christus, der Sieger und Herr, der König, der Erhabene, der Heilige, der Allmächtige, der Allwissende, der Allgegenwärtige, der Anfang und Ende. Was für ein Gott! Sind wir uns dessen wirklich bewusst, was Christus für dich und für mich getan hat? Nicht nur so als intellektuelles Wissen da oben in meinem Kopf, sondern hier in meinem Herzen. Ein Wissen, das uns zum Handeln, zur Nachfolge, zur Liebe antreibt? Mich hat diese Aussage von Paulus ganz neu herausgefordert, zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit zu trachten, wie es in Matthäus 6, Vers 33 heißt, die Verse, die uns der Manuel heute früh schon gelesen hat. Und für Paulus war eins klar, und das steht in Vers 24, doch mein Leben ist mir nicht der Rede wert, es sei denn, ich nutze es, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat, das Werk anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Paulus war zielstrebig, ausgerichtet auf dieses eine Ziel. Er wusste, welchen Auftrag er hatte und hat diesem Auftrag alles untergeordnet. Er hat sich Gott ganz zur Verfügung gestellt. Wir haben mal eine Predigt mit dem Titel gehört: Paulus, wie geht es dir? Danke, dem Evangelium geht's gut. Und ich finde, dieser Titel macht es ganz deutlich. Für Paulus gab es nur das eine, dem Auftrag von Gott gehorsam zu sein, das Evangelium zu verkünden. Das eigene Befinden spielte dabei für ihn keine große Rolle. Er wusste, was er im 2. Korinther 4, Vers 17 schreibt. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer, denn sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. Paulus hatte verstanden, dass unser Leben, dass sein Leben eine kurze Zeitspanne umfasst im Verhältnis zur Ewigkeit, die wir als Christen in Gottes Gegenwart verbringen dürfen. Er hatte eine starke Ewigkeitserwartung. Lesen wir nochmal Vers 24. Doch mein Leben ist mir nicht der Rede wert, es sei denn, ich nutze es, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat, das Werk, anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Was für eine Radikalität. Bequemlichkeit hatte hier keinen Platz. Und ich frage mich, ordne ich alles dem Auftrag Gottes unter und nehme dafür auch Unannehmlichkeiten in Kauf? Oder bleibe ich lieber in meiner Komfortzone? Fokussiere ich mich darauf, Schätze im Himmel zu sammeln, unter anderem indem ich Menschen von Jesus erzähle und sie zu Jesus bringe? Oder sammle ich doch eher Schätze hier auf Erden? Unser Text ist noch nicht zu Ende. Lesen wir die Verse 25 bis 38. Ich weiß, dass keiner von euch, denen ich das Reich Gottes verkündet habe, mich je wiedersehen wird. Verse 26, 27 hatten wir schon, die lasse ich jetzt aus. Und nun seht euch vor, achtet darauf, die Herde Gottes, seine Gemeinde, die er durch das Blut seines eigenen Sohnes erkauft hat, zu hüten und zu betreuen, über die der Heilige Geist euch als Ältester eingesetzt hat. Ich weiß genau, dass sich nach meinem Weggang falsche Lehrer wie böse Wölfe unter euch mischen und die Herde nicht verschonen werden. Ja, selbst einige von euch werden die Wahrheit verdrehen, um eine eigene Anhängerschaft an sich zu binden. Seid wachsam. Denkt an die 3 Jahre, die ich bei euch gewesen bin, wie ich Tag und Nacht über euch gewacht und mich unter Tränen um euch gesorgt habe. Und nun vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, seiner Botschaft, die euch ermutigen und euch ein Erbe geben kann, gemeinsam mit allen, die er für sich ausgesondert hat. Nie habe ich von jemandem Kleid oder Gelder verlangt. Ihr wisst, dass ich mit meinen eigenen Händen gearbeitet habe, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen und auch meine Begleiter zu versorgen. Stets war ich euch ein Vorbild, wie ihr durch harte Arbeit den Armen helfen könnt. Behaltet die Worte von Jesus, dem Herrn, in Erinnerung. Es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Als er zu Ende geredet hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen. Sie weinten laut, als sie ihn zum Abschied umarmten und küssten. Am meisten aber waren sie darüber traurig, dass er gesagt hatte, sie würden ihn nicht wiedersehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff hinunter. Bevor Paulus mit den Anweisungen für die Ältesten beginnt, stellt er klar, dies ist ein endgültiger Abschied. Und wir könnten jetzt sagen, das sind Anweisungen für die Ältesten, die gehen mich nichts an, ich bin keiner. Aber ich glaube, so schnell können wir unsere Ohren davor nicht verschließen. Paulus' erste Anweisung lautet: Und nun seht euch vor, oder so habt nun Acht auf euch selbst. Das betrifft das Verhalten der Älteste. Ihr müsst selbst so leben, wie ihr predigt. Reden und Handeln muss übereinstimmen. Seid ein Vorbild für andere. Nehmt mich, Paulus, als Vorbild. Nehmen wir uns Christus als Vorbild. Das ist nicht einfach. Und jeder Älteste, jeder Gemeindeleitungsmitglied weiß das. Wir brauchen hier Unterstützung im Gebet von den Gemeindegliedern und auch die liebevolle Zurechtweisung. Die zweite Anweisung lautet: Achtet auf die Herde Gottes. Paulus stellt hier klar, es ist nicht eure Gemeinde, es ist Gottes Gemeinde. Ihr seid vom Heiligen Geist als Aufseher über diese Gemeinde gesetzt. Deshalb seid wachsam, hütet, betreut. Es erinnert an den Hirten. Und Jesus als der gute Hirte ist hier das Vorbild. Auch für diesen Auftrag brauchen wir Gebetsunterstützung. Und dann folgen zwei Warnungen. Zunächst Vers 28. Ich weiß genau, dass sich nach meinem Weggang falsche Lehrer wie böse Wölfe unter euch mischen und die Herde nicht verschonen werden. Es werden Irrlehrer auftreten. Es werden Lehren verbreitet, die Jesus und ... verkündigen. Jesus und die Lehre von dem und dem. Jesus und das Werk, was ihr tun müsst. Was auch immer. Wir brauchen hier die Weisheit von Gott, dass wir dies erkennen und den Mut, dem auch klar zu widersprechen. Auch hier brauchen wir euer Gebet. Vers 29, die zweite Warnung. Ja, selbst einige von euch werden die Wahrheit verdrehen, um eine eigene Anhängerschaft an sich zu binden. Auch Älteste sind nicht davor bewahrt, selbst eine Irrlehre aufzusitzen. Sich eine eigene Anhängerschaft zu suchen, hat mit Stolz und Macht zu tun. Und auch hier brauchen wir das Gebet von euch um Bewahrung und um eine reine Erkenntnis vom Wort Gottes her. Die dritte Anweisung lautet, seid wachsam. Wachsamkeit, nicht nur für euch selbst, sondern für die ganze Gemeinde. Das heißt unter anderem hinhören, Gemeinschaft pflegen und immer wieder dies vor Gott ins Gebet bringen. Sich Christus als Vorbild nehmen, ihm nachfolgen. Ich denke, es ist klar, dass dies nur mit Hilfe des Heiligen Geistes möglich ist. Lasst uns gemeinsam für unsere Gemeinde beten. Lasst uns gemeinsam Sorge umeinander tragen. Lasst uns gemeinsam das Wort Gottes erforschen und den Heiligen Geist einladen, uns darin zu leiten und uns Erkenntnis zu schenken. Paulus befiehlt die Ältesten der Gnade Gottes an. Er wusste, dass wir alle von Gottes Gnade abhängig sind. Nicht wir machen etwas, sondern Gott handelt durch uns, wenn wir ihn lassen. Und das wünsche ich mir für mich und für uns alle. Amen.